Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Ich bin Nora Meyer und spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Heute gehen wir raus in die Natur, und zwar in den Nationalpark Kalkalpen. Ein Gebiet, das nicht nur ein wahres Naturjuwel ist, sondern auch ein absoluter Hotspot für Artenvielfalt in unserer Region. Bei mir sind heute zwei Frauen, die den Nationalpark quasi kennen wie ihre grüne Uniform-Westentasche, die Rangerinnen Stefanie Zwerraser und Iris Egelseer. Hallo und schön, dass Zeit habt ihr beide.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, hallo Nora, danke, dass wir da sein dürfen.
Sehr gern. Erzählt doch einmal, vielleicht fangen wir mit dir an, Stefanie, was macht denn den Nationalpark Kalkalpen aus deiner Sicht besonders?
Ja, es ist eine knifflige Frage eigentlich für mich gleich zum Beginn über diese Zeit lang nachgedacht. Und für mich sind es eigentlich Erlebnisse, vor allem immer wieder, wenn ich selber im Gebiet unterwegs bin, wenn ich vielleicht allein wandern bin und an sehr abgelegene Orte gelange, wo ich dann ganz allein dastehe und ein bisschen so das Gefühl habe, halt irgendwie, ich könnte jetzt da der letzte Mensch
auf Erden sein.
Auf dem Planeten sein. Wenn man dieses Gefühl so einholt, dann denke ich mir, Wahnsinn, dass sowas im dicht besiedelten Mitteleuropa und im Alpenraum, wo Leute quasi überall und in jedes Tal eigentlich Leute es eingeschafft haben, wenn man solche Orte noch findet. Also das ist für mich immer so ganz ein spezielles Gefühl. Und das muss man, damit man es nachvollziehen kann, finde ich, einmal erlebt haben.
Iris, wie geht's dir? Also was macht aus deiner Sicht den Nationalpark so besonders?
Ja, es ist ja auch das, ich glaube, das schätzen die Menschen einfach so, dass es da wirklich ein abgeschiedenes Gebiet ist, weit weg von allem, was wir sonst so in unserem Alltag haben. Aber was den Nationalpark auch österreichweit so besonders macht, ist, weil es einfach unser Waldnationalpark ist. Also wer im Nationalpark Kalkalpen kommt, der sieht ja, dass wir da ganz, ganz viel Wald haben. Es ist da der bedeutendste Waldnationalpark im gesamten Alpenraum mit einer außerordentlichen Artenvielfalt. Und wir haben ja nicht nur einen gleichen Wald, sondern 30 verschiedene Waldgesellschaften. Und warum ist das so? Weil diese Landschaft so wahnsinnig vielfältig ist. Wenn du denkst, der Reichramming haben wir eine Seehöhe von 385 Meter. Dann der höchste Punkt im Nationalpark liegt aber auf 1963 Meter. Das ist der Hohe Nuck. Und ja, dadurch gibt es einfach so eine Vielfalt an verschiedenen Wäldern. Und das Zweite, was wir haben, ist Wasser. Also es ist ja ein absoluter Schatz, was wir da an Wasser haben. 800 Quellen ist auch vielleicht so eine Zahl, die man noch nicht gehört hat.
Wahnsinn. Gell?
Speisen das längste natürliche Bachsystem der nördlichen Kalkalpen. Über 200 unverbaute Bäche und natürliche Bäche. Das ist schon was Besonderes. Also wir haben da, man kann schon sagen, den Trinkwasserschatz unserer Region oder des Landes eigentlich auch. Und dadurch eben diese ganz große Artenvielfalt, das hast ja du schon erwähnt, gell? Mit berühmt sind wir ja für unsere Käfer, nicht?
Ja.
Aber darüber hinaus, ich meine, ich weiß nicht, weißt du, wie viele Schmetterlinge wir im Nationalpark Kalkalpen haben? Jetzt schätze mal irgendwas, gell? Ist schwierig, ne?
Schmetterlingsarten.
Genau.
30, ich weiß nicht, Arten, verschiedene?
Okay.
Ich weiß
nicht. Kostet nur um einiges.
300?
Kostet nur
3000.
Noch mehr. Ah, jetzt ein bisschen weniger.
Okay.
Also 1600 Schmetterlingsarten.
Nein. Wirklich?
Und das ist Österreich-Rekord.
Wahnsinn.
Also wir haben da die meisten Schmetterlinge Österreichs. Und warum ist das so? Weil wir so viele Blütenpflanzen haben. Also die Artenvielfalt ist wirklich herausragend. Wir haben da den Naturschatz Oberösterreichs vor unserer Haustür.
Wow, man hört da richtig die Begeisterung raus bei dir, wenn du drüber sprichst, über deinen Job. Ich würde eh ganz gern bei der Artenvielfalt gleich noch bleiben. Ich meine, wir haben ja im Mai mitbekommen, der Luchs, der Janus, ist gesichtet worden, Stefanie. Sogar fotografisch ist das Ganze festgehalten worden. Freut man sich da, wenn man sowas hört?
Ja, unbedingt. Also das ist ganz besonderes Erlebnis und im Prinzip ein Lotto-Sechser, kann man sagen. Das ist ein Erlebnis, das sich eigentlich ganz viele Leute wünschen, gell? So eine Begegnung. Passiert aber die allerwenigsten. Und natürlich freut man sich irrsinnig, gerade im Fall vom Luchs Janus, der bei uns relativ neu ist, muss man sagen. Also der ist erst im den Winter aus der Schweiz bei uns ausgesiedelt worden. Also er ist ursprünglich aus der Schweiz. Und wir haben relativ lang eigentlich nichts von ihm gehört. Er ist natürlich ausgerüstet mit einem GPS-Halsbandel und hat aber immer wieder einen sehr schlechten Empfang und schickt uns daher keine Daten.
Sehr schlimm.
Ja, genau. Und darum war die Freude groß natürlich, wenn man dann von so einer Sichtung und so einer Beobachtung erfährt. Hm. Genau, also es war eine super Sache. Ich werde bei den Führungen ganz oft gefragt nach dem Lux, weil der halt auch so ein schöner, plakativer Wildtierort ist, gell? Und ich werde immer gefragt, ob ich schon gesehen habe, ob man bei unserer Tour sehen werden. Ich muss das normalerweise verneinen, weil er halt einfach ein sehr heimliches Wildtier ist, gell? Schwierig zum Beobachten.
Aber hast du ihn mal gesehen in der Natur oder nicht?
Ich habe nie eine Zufallsbegegnung mit ihm gehabt. Also ich war einmal dabei bei einer Freilassung, also im Rahmen einer Bestandsstützung werden bei uns eben immer wieder Luchse auch aus der Schweiz freilassen. Da war ich einmal dabei und das zähle ich aber nicht wirklich, gell? Das ist eigentlich geschummelt, wenn man halt zuschaut, wann die Kisten aufgeht und dann kommen die da raus. Mhm. Das zählt nicht ganz.
Mhm. Ja,
genau.
Ja, Wahnsinn. Also wir hören eh die Schmetterlingsarten, Luchse, also es ist alles bei euch vertreten, die verschiedenen Wälderarten. Wie würdet ihr denn sagen, unterscheidet sich dann auch der Nationalpark Kalkalpen von anderen Naturparks oder Schutzgebieten in Österreich? Ist es durch diese Artenvielfalt, kann man das sagen?
Also ich denke, was wirklich herausragend ist, ist, dass wir auf einer ganz, ganz großen Fläche Wildnis zulassen. Also echte Wildnis mit allem, was dazugehört, gell? Also wirklich, wo der Mensch einfach ganz wenig nur mehr einschreitet. Das geht dann auch hin bis zu der Borkenkäfersituation, dass man sagt, ja, okay, in der Kernzone, also in einem gewissen Bereich, da darf sich die Natur so entwickeln, wie sie es von Natur aus macht. Und ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass die Artenvielfalt und die Welt ohne Menschen entstanden ist und die ganze Pracht und so, die wir halt haben. Also es braucht nicht immer den Menschen, der sich drum kümmert. Und das finde ich schon, dass das besonders ist.
Mich würde jetzt ein bisschen euer Arbeitsalltag interessieren. Ich meine, ich kenne das jetzt aus so, ja, amerikanische Serien kennt man eigentlich den Begriff Ranger, ja. Und man stellt sich das so vor, wow, das wäre eben in der Uniform unterwegs, genau, mit der Pistole vielleicht oder mit dem Gewehr, theoretisch auf dem Pferd. Wie schaut denn euer Arbeitsalltag aus? Was macht ihr so den ganzen Tag, Stefanie?
Ja, also wir sind... Ich höre das auch öfter, diesen Vergleich, sagen wir, mit diesen amerikanischen Ranger, die ein bisschen fast sheriffartig
ja, im Holzfällerhemd
unterwegs sind, genau. So ist es bei uns nicht. In Österreich ist es eigentlich so, dass die Nationalpark-Ranger in alle 6 Nationalparks, die es bei uns in Österreich eben gibt, viel mehr die Aufgabe haben, Besucherinformation und ein Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Gerade bei uns im Nationalpark Kalkalpen ist so, unsere Hauptaufgabe ist, dass wir geführte Touren anbieten mit verschiedenstem Publikum. Also das geht von Schulklassen über geschlossene Gruppen, die eine Tour buchen, über Buchungen über das Besucherprogramm, wo es dann quasi eine bunt zusammengewürfelte Gruppen hast. Also so einen ganz typischen Arbeitsalltag, kann man sagen, gibt es eigentlich gar nicht, weil allein durchs Publikum, das bei jeder Tour auch anders ist, bin ich immer wieder mit neuen Leuten konfrontiert, die andere Erwartungen haben, andere Fragen stellen und auf das muss ich eingehen. Also man muss irrsinnig flexibel sein. Man kann auch nur schwer planen, welche Funde und Begegnungen und Beobachtungen, dass man halt so am Wegesrand macht. Natürlich, wenn man was findet, ist das immer super und dann geht man drauf ein und sagt was dazu. Aber man hat halt nie die Garantie.
Aber gibt es eigentlich dann trotzdem auch Tage, weil du am Anfang angesprochen hast, wo man wirklich ganz allein in der Natur ist, wo man wirklich beruflich wandern geht und da Anführungszeichen, gibt es so Tage dann auch oder sind die ganz selten bei euch?
Das ist meine Freizeit. Ich kann nicht sagen, dass ich beruflich wandern gehe. Das darf ich nicht sagen. Das war eine ganz grobe Untertreibung. Wenn ich allein unterwegs bin, dann ist es hauptsächlich, weil ich zum Beispiel einen Weg auskundschaften muss vor einer Tour, weil ich mich in einem bestimmten Gebiet nicht so gut auskenne oder dort noch nie eine Tour gemacht habe und mir den Ort einfach vorher anschauen muss. Oder manche Ranger haben eben die Ausbildung als Naturwache-Organ zusätzlich und sind dann in der Saison als Gebietsschützer unterwegs. Und da kann es da passieren, dass du halt streckenweise einfach auch ganz allein herumwanderst. Und die schauen quasi, ob es im Nationalpark mit rechten Dingen zugeht. Also ob Besucher sie auch dem Gebiet, in dem sie sich bewegen, angemessen verhalten. Mhm. Und das ist aber auch in die wenigsten Fälle, Gott sei Dank, sind das Konfrontationen, die da passieren, sondern meistens ist auch Besucherinformation gut. Leute wollen halt wissen, wo bin ich, was sind die das für Berg rundherum, wie komme ich da und dorthin. Eben nicht sheriffartig, sondern grundsätzlich sind alle Leute im Nationalpark willkommen und das wollen wir auch vermitteln und nicht da quasi Hausherren spülen und Leuten maßregeln, das will eigentlich keiner.
Ihr habt es eh schon ein bisschen angesprochen, ihr bietet Führungen an etc., aber welche Möglichkeiten gibt es denn wirklich, den Nationalpark aktiv zu erleben? Neben Wandern kann man auch Radfahren gehen, gibt es Erlebniswege, was gibt es als Iris?
Ja, es gibt ein ganz weites Netz an Wanderwegen, Radwegen und auch Reitwegen, wo man auf eigene Faust einfach unterwegs sein kann. Wir haben 7 verschiedene Naturerlebniswege in ganz Gebiet und 2 Biwakplätze, wo man zum Beispiel mal übernachten kann unterm Sternenzelt. Ja, dann gibt es 2 Besucherzentren, das Besucherzentrum Ennstal mit der Ausstellung Wunderwelt Waldwildnis und dem Panoramaturm Wurbauerkogel mit der Ausstellung Faszination Fels. Aber natürlich ist es schön, mit Rangerinnen und Rangern draußen unterwegs zu sein. Also da lade ich dich auch ganz herzlich ein. Ich habe da ein bisschen Info- und Prospektmaterial mitgebracht. Ich gebe dir da jetzt einfach einmal
den
Programmfolder, weil wir bieten ja über das ganze Jahr hindurch geführte Touren an und da haben wir, ich habe es zuerst gezählt, Stefanie, wir haben über 200 verschiedene Touren, gell, die wir das ganze Jahr hindurch anbieten.
Wow.
Also über 200, gell, jetzt auch im Winter.
Wahnsinn.
Und falls du Zeit hast,
ja,
im November
gern.
Haben wir die Tour zu der Gamsbrumpft. Geht man in Windischgasten, muss man ein bisschen gehen, so eine Stunde ungefähr, in der Früh gleich, bevor die Sonne aufgeht. Und dann geht man direkt zu den Gemsen. Also die sieht man dann eigentlich ziemlich sicher.
Mhm.
Und das ist schon ein Erlebnis. Und wer übernachten möchte auch noch, der kann das super machen in der Villa Sonnwend Nationalpark Lodge.
Die kenne ich sogar.
Ja,
da war ich schon.
Genau.
Ja,
die bieten
genau.
Ja ganz viel solche Pauschalen an, mitgeführten Touren mit Nationalpark-Rangern.
Super. Perfekt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, habt ihr beide, auch wenn ihr vielleicht in der Freizeit unterwegs seid im Nationalpark, ein Lieblingsplatz, das ihr vielleicht verraten wollt oder wollt ihr es eher nicht sagen, weil dann vielleicht mehr Leute hingegangen? Stefanie?
Ja, man muss da eh wirklich vorsichtig sein eigentlich mit Orte oder Orte, die man vielleicht empfiehlt, besuchen. Einerseits, weil man das eigentlich nicht wollen, dass man Besucherströme irgendwo wirklich ins Herz vom Nationalpark lenken, wo die Natur möglichst ungestört eigentlich sein sollte. Und andererseits hat es einfach was mit Sicherheit zum Tor. Ich will nicht leider einen Platz empfehlen, wo in Wahrheit kein Weg hingeht und wo es vielleicht unwegsam und schwieriges Gelände ist. Genau, also das ist eh so ein Punkt. Unser Gebiet, muss man sagen, schützt sich recht gut selber, einfach durch das unwegsame Gelände. Die meisten Leute halten sich eher an Wanderwege. Und meine Lieblingsorte, muss ich sagen, variieren extrem stark. Es kommt ein bisschen auf die Jahreszeit auch drauf an. Was ich jetzt im Herbst sehr empfehlen kann, ist Besuch im Hintergebirge. Zum Beispiel der Triftsteig im Hintergebirge, wenn einfach das Laub jetzt dann verfärbt, wenn die Buchen richtig bunt zuerst gelb, dann rot werden, ist das ein unglaubliches Spektakel.
So quasi Indian Summer in Oberösterreich.
Genau, genau so ist es, ja. Mhm. Und dann andererseits, wenn wir zum Beispiel starke Niederschläge haben oder im Frühling, im Frühsommer eher die Schneeschmelze einsetzt, dann halte ich mich irrsinnig gern im Bereich von Quellen und vom Wasser auf. Zum Beispiel im Hintern Rettenbach haben wir eine Karstriesenquelle, die dann unvergleichlich ist. Also wenn da Wassermassen quasi aus dem Gestein donnern oder im Bodingraben das Maulaufloch. Gell, das ist nicht kompliziert zum Erreichen. Da kann man auf der Forststraße stehen und direkt gegenüber am Hang sieht man eigentlich, wie ein Wasserfall aus dem Nix entspringt.
Mhm.
Und mein persönliches Steckenpferd, also im Frühsommer, Sommer bin ich gern auf die Almen unterwegs, weil es dort einfach dann wunderschön bliert. Wir haben sehr viele verschiedene Orchideenarten.
Orchideen, wirklich?
Ja,
Wahnsinn.
Über 40 Orchideenarten.
Okay, so ja nicht gewusst.
Die wildwuchsende Orchideen, die ein besonderes Juwel immer sind fürs Auge eigentlich. Also die wirklich ein bisschen einen exotischen Charakter haben. Und die sieht man dann halt auf die Almen. Zum Beispiel im Bodingrom bin ich gern auf der Rotwogalm oder im Sensengebirge auf der Mooralm. Das sind dann richtige Blumenparadiese.
Wow, also Orchideen auf Almen, das habe ich auch noch nie gehört. Also glaubt man nicht, gell? Also das sind so Dinge, die man dann erfahrt, wenn man mit zwei Rangerinnen spricht. Iris, vielleicht magst du uns auch noch Lieblingsplatzerl verraten von dir.
Also ich mag ja gern historische Dinge und Almen natürlich auch. Ich werde bestimmt jetzt im Herbst dann auf die Bärenriedlau hitten und mal wandern. Das ist eins von meinen Lieblingsplatzerl im südlichen Sensengebirge. Das war nämlich auch schon beliebtes Jagdgebiet vom Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Und da gibt's halt eine Hütte mit nur historischer Einrichtung und nur Bleistift-Graffiti, was halt erinnert an diese Zeit.
Wow.
Und die ist renoviert worden. Kann man jetzt besichtigen, kann man nur im Rahmen von diesen Tagen der offenen Tür auf der Bärenriedlau besichtigen. Immer am 26. Oktober, das kann man sich, glaube ich, leicht merken. Und zusätzlich jetzt dann auch noch am 7. und 18. Oktober. Muss man aber ein bisschen wandern, gell? Das sind 800 Höhenmeter.
Ja, das schaut sich mal, oder?
Das schaut aus.
Wenn sich jemand für einen Nationalpark begeistert, wenn er jetzt richtig Lust kriegt, wenn er euch dazuhört im Podcast, kann man sich irgendwie einbringen aktiv als Otto-Normalverbraucher?
Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Vor allem für junge Leute gibt es da Gott sei Dank viele Optionen. Eine davon habe ich selber auch genutzt, muss ich sagen. Ich habe nämlich vor Jahren ein freiwilliges Umweltjahr beim Nationalpark gemacht. Das ist im Prinzip dasselbe wie ein freiwilliges soziales Jahr, aber halt im Umweltbereich. Mhm. Also da gibt es mehrere Einsatzstellen in ganz Österreich und der Nationalpark Kalkalpen ist eben zum Beispiel eine davon. Genauso kann man einen Zivildienst beim Nationalpark machen. Ist auch eine Möglichkeit. Es gibt auch jedes Jahr Praktikumsstellen im Sommer ausgeschrieben. Das ist eine Option und natürlich, wenn man einfach Natur interessiert und Natur begeistert ist und vielleicht ein bisschen Vorwissen hat und Entdeckungen macht im oder auch rund um den Nationalpark bestimmte Orten, Schmetterlinge, Käfer und die dokumentiert mit einem Foto einfach, dann kann man sich gerne an den Nationalpark wenden und diese seltenen Orten melden. Also die werden bei uns mit dokumentiert und da sind unsere Biologen recht dankbar dafür.
Wenn ich jetzt aber sage, hey, ihr seid so cool, ich will jetzt auch Rangerin werden, was brauche ich für Ausbildung? Was habt ihr davor gemacht? Oder kann man das auch theoretisch als Quereinsteiger machen, wenn ich jetzt sage, nein, ich mache jetzt keine Podcasts mehr, ich will jetzt Rangerin? Geht das, Steffi?
Ja, das geht. Die Nationalpark Ranger absolvieren einen eigenen Lehrgang. Der Ranger-Lehrgang ist ein Zertifikatslehrgang, der von den Nationalparks selber angeboten wird. Und ich habe selber die Ausbildung vor 3 Jahren gemacht. Also bei mir, ich habe das eh relativ frisch im Kopf jetzt noch alles. Es gibt ein großes Interesse, Nationalpark Ranger oder Rangerin zu werden. Also es ist ein Riesenandrang. Das heißt, man muss sich auch bewerben um einen Platz. Es ist keine Vorausbildung oder konkrete Qualifikation vorher notwendig. Aber natürlich ist es von Vorteil, wenn ich in irgendeiner Form mich einfach mit Natur Themen schon beschäftigt habe, beruflich oder einfach privat, genau.
Also ich sollte jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag vor dem PC gesessen sein bis jetzt in meinem Leben und nie in der Natur gewesen sein, sondern ich sollte schon eher ein bisschen ein Feeling dafür haben, oder?
Genau, also es schaut nicht, wenn man tatsächlich schon mal in einem Wald war, zum Beispiel, wenn man dann als Ranger arbeitet.
Ein Baum.
Genau.
Okay.
Und die Ausbildung selber dauert dann über ein Jahr, also ein Jahr und ein Viertel, ist modulweise geblockt und deckt extrem viel verschiedene Themen ab. Also das Wissen, das man vermittelt kriegt, ist sehr breit gefächert.
Ich natürlich werdet ihr auch im Nationalpark den Klimawandel mitverfolgen. Steffi, bleiben wir vielleicht da noch bei dir. Du kennst dich da sehr gut aus damit. Was beobachtet ihr denn da in letzter Zeit, in den letzten Jahren?
Ja, im Wald tut sich auf jeden Fall einiges. Der Nationalpark existiert ja nicht unter einer Käseglocke, sondern diesen menschlichen Einfluss, den spüren wir im Nationalpark genauso. Im Prinzip ist der Nationalpark, kann man sagen, eine schöne Referenzfläche oder Ort Freiluftlabor, an dem man beobachten kann, wie geht denn die Natur mit diesem und jenem Problem um, wenn man als Mensch nicht lenkend eingreift. Und genauso ist beim Klimawandel auch. Wir sind in einem Prozess, in dem sich die Waldzusammensetzung jetzt gerade einfach rapide ändert, weil historisch, das sind quasi Altlasten, die wir in den Nationalpark mit übernommen haben, ist ja das heutige Nationalparkgebiet genutzt worden, forstwirtschaftlich. Und das heißt, wir haben eine veränderte Waldzusammensetzung. Wir haben Fichten auf viele Standorte, wo es eigentlich nicht hinkehren, in zu tiefe Lagen, und dort kriegen die jetzt durch den Klimawandel halt Probleme, weil es eher zu warm und zu trocken wird. Und was dann passiert ist, dass der Borkenkäfer diese geschwächten Bäume befällt und im Prinzip eher den Gar ausmacht, kann man sagen. Und dort sie wieder Baumarten ansiedeln, die einfach standortangepasster sind. Mhm. Das ist zum größten Teil in unseren Lagen eigentlich die Rotbuche. Das heißt, der Wald macht sich gerade selber klimafit im Nationalpark, ohne dass wir in irgendeiner Form da unterstützen oder eingreifen, passt sich der Wald an durch eine veränderte Baumartenzusammensetzung. Mhm. Zum Beispiel. Genau.
Aber es ist echt spannend trotzdem, wie sich der Nationalpark, wenn man eben ihn in Ruhe lässt, wie du ja gerade sagst, selber dann regeneriert, oder regenerieren ist vielleicht das falsche Wort, aber eh, wie du gesagt hast, klimafit macht. Das gibt ja irgendwie dann trotzdem wieder Hoffnung, oder? Dass das irgendwie alles weitergehen wird, auch wenn das Klima anders wird.
Total. Also vor allem, wir haben ja diese Regenerationskraft von der Natur schon in der Vergangenheit beobachten können, weil der Nationalpark ja nicht immer Nationalpark war, das Gebiet, sondern in der Vergangenheit intensivst, muss man fast sagen, zum Teil forstlich genutzt worden ist. Und seit fast 30 Jahren haben wir jetzt einen Nationalpark, und das ist eine richtige Erfolgsgeschichte, wenn man sich anschaut, was aus dieser intensiven Nutzung heute geworden ist. Also wir sind wirklich ein Hotspot der Artenvielfalt. Der Wald, die Natur regeneriert sich, wenn man es lässt, extrem schnell. Mhm. Und das ist wirklich auch eben in Bezug auf die Zukunft und wie es mit dem Klimawandel, wie was uns da halt erwartet, ist das schon, stimmt dann das eigentlich hoffnungsvoll.
Abschließend hätte ich noch gern gewusst, was wünscht ihr euch beide für die Zukunft des Nationalpark Kalkalpen, Iris?
Ja, dass wir weiterhin den erfolgreichen Weg gingen hin zur Waldwildnis und hin zur Vielfalt. Und ich denke mal, Vielfalt ist ja auch so ein gutes Stichwort, gell? Wir wissen ja, dass das eine ganz, ganz wesentliche Erfolgsstrategie oder Überlebensstrategie ist, auch für uns Menschen. Wir brauchen uns nicht immer anpassen, weil jeder von uns ist einzigartig, und dass genau das eigentlich zählt fürs Überleben. Und dass wir auch schauen, dass wir die Natur bewahren. Das ist ja eigentlich unsere Mission, gell? Menschen dafür zu begeistern, für die Natur, damit man einfach ihren Wert erkennt, weil sie ist einfach unsere Lebensgrundlage. Und sie zu bewahren, dafür haben wir den Verstand und die Macht.
Steffi, von dir noch, was wünschst dir du für die Zukunft?
Ja, ich kann das, was Iris sagt, natürlich eigentlich nur unterschreiben. Es ist schön und ein Ziel vom Nationalpark und vor allem von uns Rangern, weil wir ja direkt mit Besuchern in Kontakt sind, dass wir es weiterhin schaffen, dass wir Leute selber motivieren und inspirieren, Naturschützer zu sein oder zu werden, naturbewusst, umweltbewusst zu handeln, selber irgendwie tätig zu werden und schauen, dass man was umsetzt, und wenn es nur im eigenen Garten ist.
Mhm. Ja, das ist ja oft, gell, weil man sagt, mei, was kann ich tun? Nicht? Also wir können ja eh nichts tun, aber wenn man sich vorstellt, dass jeder in seinem privaten kleinen Umfeld nur eine Kleinigkeit verändert, weil vielleicht ein bisschen weniger Wasser verschwende oder einmal weniger mit dem Lift fahre, oder haben wir gerade geredet, jetzt will man herkommen sagen, gell, Oder nur ein Papierhandtuch runterreiß und nicht gleich drei, dann ist ja doch eigentlich schon viel geschehen. Hm.
Natur bewahren und Begeisterung auch für die Natur wieder entwickeln. Das habe ich bei euch beiden auch gut rausgehört. Und ich glaube, wenn man sich die Podcast-Folge anhört, ist man da vielleicht wieder ein bisschen bewusster und ein bisschen motivierter. Und auch bewusster, welche schönen Plätze es tatsächlich auch in Steierland gibt. Ich sage vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns so richtig Lust gemacht habt auf den Nationalpark Kalkalpen. Wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Zuhörer jetzt sagt, hey, ich will mit der Steffi mal eine Führung machen, ich will auf Besuch kommen, ihr findet alle Infos zum Nationalpark Kalkalpen natürlich in den Shownotes. Die nächste Folge von Steierland bahnbrechend hört ihr wieder, wie gewohnt, in einem Monat. So long, rock on. Und euch vielen Dank fürs Dasein.
Danke.
Danke, Nora.